Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zu unserem Nachmittagsteil begrüßen und es freut mich außerordentlich, Ihnen Christiane Zimmermann vorstellen zu dürfen. Christiane Zimmermann verkörpert einen Typus von Wissenschaftlerin, muss man ja sagen, der selten ist. Sie ist nämlich nicht nur, sie ist nicht Theologin, die sich philologischer Methoden bedient, sondern sie ist eine richtige klassische Philologin und zugleich Theologin hier an der Humboldt-Universität. Das lässt sich auch ersehen an der Reihe von Büchern, die man von ihr lesen kann. Ihr erstes Buch beschäftigt sich in klassischer Weise mit der antiken Mythologie, der Antigone-Mythos in der antiken Literatur und Kunst. Das war ihre Doktorarbeit und dann folgt einige Jahre später ihr, ich sage immer, das große Buch über die Namen des Vaters. Ich hatte das heute auch schon mal kurz erwähnt. Dann hat sie gleich noch ein kleineres Buch zum Galaterbrief nachgeschoben, Gott und seine Söhne. Und wir erwarten natürlich alle mit Spannung das Buch, das sie gemeinsam mit Herrn Breitenbach in Kürze erscheinen lassen wird, nämlich Early Christianity in Lycaonia. Christiane, bitteschön.
Danke. Ja, Präsentation und Selbstrepräsentation von Christinnen auf lykaonischen Inschriften. Wenn wir antike Quellen danach befragen, was sie uns über die Identität von Christinnen erzählen, so sind wir in aller Regel auf Quellen angewiesen, die von Männern geschrieben wurden. Selten erzählen uns Frauen selbst von sich, respektive von ihrem Selbstverständnis als Christinnen. Auf Inschriften jedoch ist das anders. Natürlich lässt sich sofort einwenden, dass Inschriften, besonders Grabinschriften, durch eine feste Formelsprache und Pragmatik geprägt sind und wenig Raum für Individualität oder gar Realität bieten. Wenn sie mehr als nur die Namen der Verstorbenen und Trauernden benennen, dann stehen die Aussagen in der Regel, in der Antike wie auch heute, unter der Prämisse De mortuis nihil nisi bonum, sind also idealisierenden Tendenzen unterworfen. Aber dennoch lohnt ein genauerer Blick auf diese Texte, um die Frage der Stellung früher Christinnen in ihren Familien und Gemeinden zu beantworten und nach möglichen Hinweisen auf das Selbstverständnis der Christinnen zu suchen. Aus keinem Teil Kleinasiens, mit Ausnahme Phrygiens, sind so viele Inschriften, christliche Inschriften erhalten, wie aus Lykaonien, der Region um Ikonium in Zentralanatolien. Jennifer Grumm hat gerade schon erwähnt, dass die Region ist, die an diese südgalatische Gegend angrenzt, über die sie uns informiert hat. Damit sind auch aus keinem anderen Teil Kleinasiens so viele Christinnen und Christen aus den ersten Jahrhunderten namentlich bekannt. Zudem sind die Inschriften über die ganze Region hinweg gefunden worden. Das heißt, sie geben einen Einblick sowohl in das ländliche als auch in das städtische Christentum der Zeit. Christinnen werden auf diesen Inschriften, die zum größten Teil aus dem 3. oder 4. Jahrhundert stammen, entweder von ihnen nahestehenden Personen, wie ihren Ehemännern, Eltern oder Kindern beschrieben, oder sie sprechen selbst. Allerdings fehlt es auf den Inschriften, um dies gleich vorwegzunehmen und zu hohe Erwartungen zu dämpfen, an ausführlicheren Selbstbeschreibungen von Frauen. Es lässt sich aber gerade vor dem Hintergrund der starken pragmatischen Prägung von Grabinschriften im Vergleich zu der Art und Weise, wie männliche Christen in derselben Region zur selben Zeit dargestellt werden, beziehungsweise sich selbst darstellen, ein deutlicheres Bild davon gewinnen, welche Unterschiede es etwa in der Stellung in der Familie, im sozialen Bereich, hinsichtlich der erkennbaren idealen Eigenschaften und auch der kirchlichen Aktivitäten zwischen Christen und Christinnen gab. Natürlich ist dabei auch immer zu berücksichtigen, wie pagane Frauen und beziehungsweise Männer zur selben Zeit dargestellt werden. Wir besitzen aus Lykaonien an die 1000 christliche Inschriften. Dabei stehen ungefähr 1200 namentlich genannten Männern ungefähr 500 namentlich genannte Frauen gegenüber. Für die Gruppe von Inschriften, die deren Stifter benennen, lässt sich feststellen, dass abgesehen von den Inschriften für Ehepartner die meisten Inschriften von Söhnen für ihre Eltern, von Vätern für ihre Söhne und von Brüdern für ihre Brüder errichtet wurden und insofern patriarchale Strukturen widerspiegeln. Inschriften für Töchter, aber auch Inschriften von Schwestern für Schwestern lassen sich an einer Hand abzählen. Was sich natürlich dadurch erklärt, dass Töchter mit der Hochzeit in die Familie des Ehemanns übergingen. Etwas mehr Inschriften gibt es von offenbar alleinstehenden Müttern, auch hier mehr für Söhne als für Töchter. Die Formulare der von Männern bzw. Frauen gestifteten Inschriften unterscheiden sich kaum und folgen gleichermaßen dem Muster X für Y zur Erinnerung oder X hat den Grabstein aufgestellt für Y. Häufig enthalten die Inschriften nicht mehr Informationen als die Nennung der Namen der Trauernden und der Betrauernden und Verwandtschaftsangaben. Wobei die weiblichen Namen in der Regel, das wissen Sie, hinter den männlichen rangieren. Bisweilen finden sich jedoch über diese grundsätzlichen Details hinausgehende Inhalte. Wie steht es dabei nun mit Attributen für Frauen und wie steht es mit Attributen, die auf möglicherweise typische christliche Eigenschaften und Verhaltensweisen referieren, wie etwa, was in diesem Zusammenhang ja denkbar wäre, die Nächstenliebe? Gibt es hier Hinweise, anhand derer sich Christinnen auszeichnen und etwa von nichtchristlichen Frauen unterscheiden? Um auf diese Fragen Antworten zu finden, sind besonders wiederum die von Männern gestifteten Inschriften relevant, da sich Frauen, wie gesagt, auf Inschriften in der Regel selbst nicht ausführlich beschreiben. Insgesamt lässt sich zunächst feststellen, dass sich in der Verwendung der Attribute für Christinnen keine gravierenden Unterschiede zu denjenigen feststellen lassen, die für pagane Frauen verwendet werden. Wenn Christinnen beschrieben werden, dann werden besonders ihr Anstand, ihre Besonnenheit, Klugheit und Liebenswürdigkeit betont, aber natürlich auch besondere als weiblich erachtete Qualitäten wie Schönheit oder mütterliche Zuwendung. Dies lässt sich insbesondere auf den in Lykaonien beliebten im Versmaß gedichteten Inschriften beobachten. Die grundsätzliche Bedeutung der Verstorbenen wird ebenso hervorgehoben wie ihre Tüchtigkeit, Tugend und Tadellosigkeit, wobei auch der Wert der Verstorbenen für den Ehemann bzw. die Familie sowie ihre Gastfreundschaft betont werden können. Hervorgehoben werden immer wieder die Schönheit der Frauen und besonders ihre Sophrosyne, ihre Besonnenheit bzw. ihr Anstand, eine der griechischen Kardinaltugenden, jedoch ein präferenziell weibliches Verhaltensideal, das allerdings auch gelegentlich für Männer begegnet, ebenso übrigens wie die Weisheit. Während christliche Männer dafür gepriesen werden können, menschenliebend Philanthropos zu sein, allerdings nur gelegentlich, häufiger ist das reziproke Attribut von den Menschen geliebt, konzentriert sich die Liebe der Frauen ganz offensichtlich auf die Familie. Alle eben genannten Qualitäten finden sich, wie gesagt, auch für pagane Frauen und sind in keiner Weise typisch christlich. Es gibt jedoch einen Aspekt, der zwar im frühen Christentum allgemein zu beobachten ist, sich in Lykaonien jedoch besonders häufig auch auf Grabinschriften findet, und zwar der Aspekt der Askese. Das wurde auch gerade schon von Jennifer Krumm angedeutet. Ungefähr 25 Inschriften überliefern die Namen von Christinnen und Christen, die sich einer besonderen asketischen Lebensführung gewidmet haben. Bei Frauen, erkennbar durch Partizipien wie enkratoisa menne, die enthaltsam gelebt hat, oder durch die Bezeichnung Parthenos Jungfrau. Allerdings ist auch hier wieder festzuhalten, dass entsprechende Attribute durchaus auch pagan gebraucht sein können. Wie steht es jedoch mit primär religiös konnotierten Attributen? Lassen sich hier christliche Spezifika bemerken? Die Frömmigkeit der Christinnen wird bemerkenswerterweise auf den Grabinschriften nicht besonders betont und findet sich natürlich ebenso auf paganen Inschriften. Christinnen und auch Christen sind wie ihre pagane Mitmenschen Pistos, Pistä, Semnos, Semnä und Eusebes. Allerdings wird das Attribut Pistos in Lykaonien praktisch exklusiv für Christen und Christinnen verwendet. Nur bisweilen findet sich ein elativisches bzw. superlativisches Lob der Frömmigkeit, besonders bei Amtsträgerinnen und Amtsträgern. Für Frauen, respektive Diakoninnen, allerdings nur Eulabestate, Semnotate und Pistotate. Und nur in Kombination mit christlichen Amtsbezeichnungen lässt sich hier nun von christlichen Spezifika sprechen. Wenn Frauen also Amtsträgerinnen waren, dann war das, wie bei den Männern, einer besonderen Erwähnung wert und dann wurde auch ihre Frömmigkeit mit elativischen Attributen besonders betont. Reziprok lässt sich vermuten, dass Christinnen, die mit einem elativischen Frömmigkeitsattribut beschrieben wurden, und das gilt hier vor allem für das Attribut Eulabestate, das in seiner männlichen Form in Lykaonien nur für Presbyter und Diakone erscheint, möglicherweise als so fromm angesehen wurden, dass ihr Ansehen dem von Amtsträgerinnen nahe kam. Einmal wird eine Asketria, eine Asketin, einmal eine Jungfrau dementsprechend bezeichnet, also asketisch lebende Frauen. Theologische Aussagen mit Referenz auf die Verstorbenen, wie etwa eine Beschreibung der Existenz der Verstorbenen im Jenseits, finden sich selten auf den Grabinschriften und für Frauen so gut wie gar nicht. Grundsätzlich ist zu sagen, dass wir auf den Inschriften, die Christen, seien es Ehemänner, Väter oder Brüder, für Frauen aus ihrer Familie formulierten, die Idealisierung eines konventionellen Frauenbildes finden, das bis auf die Bezeichnungen der Amtsträgerinnen keine ausschließlich christlichen Attribute und bis auf wenige Hinweise auf Frömmigkeit oder asketische Lebensführung auch keine von den üblichen Konventionen unterscheidbare Typik erkennen lässt. Frauen erhalten auf den Inschriften häufig Attribute, die auch für Männer verwendet werden, nämlich ihre Bedeutung, ihre Tugendhaftigkeit, ihre Weisheit, die also allgemeine gesellschaftliche Werte darstellen. Doch lassen sich als differierende Eigenschaften die Schönheit der Frauen, ihr Anstand und ihre Bedeutung für die Familie hervorheben. Diese werden auch gelegentlich durch ikonografische Attribute wie Spiegel, Spinngeräte oder Ähnliches unterstrichen. Gerade die Grabgedichte, die Peter Thonemann kürzlich verschiedenen lykaonischen Dorfdichtern zugeschrieben hat, lehnen sich in ihrer Diktion und in ihren Wertevorstellungen eng an die homerischen Epen an und tragen dazu bei, konventionelle Ideale zu perpetuieren und die Konformität der Christen mit diesen Idealen zu unterstreichen. Wenn auf den Inschriften Männer, respektive christliche Männer, mit Attributen beschrieben werden, unterscheiden sich diese inhaltlich, wie eben gesagt, nicht grundsätzlich, sondern nur in einzelnen Aspekten von den Attributen der Frauen. Allerdings ist festzuhalten, dass die Anzahl der für Männer verwendeten Attribute sehr viel höher und die semantische Bandbreite sehr viel ausdifferenzierter ist als die der für Frauen verwendeten. Bei den Männern werden nun im Unterschied zu den Frauen nicht nur ihre moralischen und intellektuellen Qualitäten herausgestellt, übrigens bisweilen auch ihre Schönheit, vor allem bei jüngeren Männern, sondern auch ihre gesellschaftlichen Funktionen, etwa als politische Ratgeber, Richter etc. und ihre über die Familie hinausreichende Bedeutung sowie ihr Reichtum betont. Inhaltlich sind es die außerfamiliäre gesellschaftliche Bedeutung des Mannes und der finanzielle Aspekt, die Differenzkriterien zwischen Männern und Frauen und auch zwischen Christen und Christinnen darstellen. Die These Kate Coopers, dass in den von Paulus ausgehenden Christentümern besonders weibliche Tugenden wie die Liebe idealisiert worden seien, von den Männern mithin eine Übernahme dieser Tugenden verlangt worden sei, lässt sich an den zugegebenermaßen konventionellen, Traditionen verpflichteten lykaonischen Inschriften nicht nachweisen. Vielmehr zeigt sich, dass die meisten für Christinnen und Christen verwendeten Attribute, mit denen paganer Verstorbener der Zeit identisch sind, allgemeine gesellschaftliche Werte idealisieren und höchstens durch die gelegentliche Betonung der Frömmigkeit oder der asketischen Lebenshaltung differieren. Christen und Christinnen in Lykaonien outeten sich noch nicht einmal durch klare Identity-Marker wie die Selbstbezeichnung Christ oder Christin, wie wir es etwa zum Teil aus Phrygien kennen. Erst im 5. Jahrhundert findet sich in Lykaonien eine einzige Inschrift, auf der das Attribut Christin zu lesen ist. Sie wurde für eine Christin namens Eirene errichtet und lautet: Hier liegt Eirene, eine Christin, Mutter des Euetios. Die Bezeichnung Christin geht dabei der Verwandtschaftsbezeichnung nun voraus und zeigt die Zuordnung zu der leiblichen, nun übergeordneten christlichen Familie. Auf einigen wenigen anderen Inschriften findet sich statt Christin die Bezeichnung Dienerin Christi, entweder in der Form Doula Christou oder Diakonos bzw. Diakonissa Christou, wobei letztere dann bereits den Diakoninnentitel darstellt, der wiederum der häufigste semantische Identity-Marker für Christinnen in Lykaonien ist. Die Bezeichnung Dienerin Christi lehnt sich zum einen natürlich an die paulinische Selbstbezeichnung als Diener Christi an, zum anderen hat sie ihre Parallelen in der paganen Selbstbezeichnung von Glaubenden bzw. natürlich auch von Sklaven, die damit ihre Abhängigkeit von der Autorität eines ihnen übergeordneten Kyrios beschreiben. Nicht die Gruppenbezeichnung Christin, sondern die Selbstbezeichnung als Dienerin Christi bzw. der Titel Diakonin lassen sich also häufiger finden. Dennoch betrifft dies insgesamt auch nur einen Bruchteil der Inschriften, die grundsätzlich die familiären Bezüge als Referenzrahmen zugrunde liegen. Ein Spezifikum für das lykaonische Christentum sind allerdings andere Gruppenbezeichnungen, die speziell auf die besondere asketische Lebenshaltung der verstorbenen Christinnen und natürlich auch Christen abheben, von der ich eben bereits sprach. Mit diesen Gruppenbezeichnungen rückt die praktizierte Lebensform in den Vordergrund und ersetzt die Zuordnung zu Christus als übergeordneter Autorität. Das wird etwa deutlich an der Bezeichnung eines Asketen als Diener der jungfräulichen Enthaltsamkeit. Wir kennen aus Lykaonien Gruppen, die sich selbst als Enkrateis, Sakophoroi, Apotaktitai oder Kataroi bezeichnen, letztere wiederum gleichzusetzen mit den Novatianern. Bis auf die auf Novatian zurückgehende Bezeichnung charakterisieren alle anderen eine besondere asketische Lebensform, sei es die Enthaltsamkeit, die Reinheit, das Tragen von Säcken als Kleidung oder die selbstgewählte Eremitage. Die zunehmende Diversifizierung, die sich in der Bildung dieser asketischen Gruppen äußerte, wurde von der sich selbst so nennenden orthodoxen Kirche kritisiert und zum Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Bischof Amphilochius von Iconium, der Ende des 4. Jahrhunderts gegen die Asketengruppen agitierte, führt dabei unter anderem an, dass diese Gruppen eine besondere Attraktivität für Frauen hatten. Zwar wurden derartige Behauptungen, die sich bezüglich von Häresien auch allgemein bei Kirchenvätern finden, wiederholt als haltlose Polemik beurteilt, dennoch gibt es meines Erachtens Hinweise darauf, dass diese Gruppen in Lykaonien tatsächlich besonders Frauen anzogen. Das lässt sich etwa unter anderem daran festmachen, dass die Anzahl der Frauennamen auf diesen asketischen Inschriften deutlich höher ist als die Anzahl von Frauennamen in Relation zu Männernamen auf den christlichen Inschriften der Region insgesamt. Es finden sich nämlich auf den asketischen Inschriften annähernd ebenso viele Frauen wie Männernamen. Die Tatsache, dass unter den lykaonischen Christen der Name Thekla offenbar so beliebt war wie sonst nirgendwo, scheint darauf hinzuweisen, dass auch die Traditionen über Thekla aus Iconium, deren Konversion zum Christentum, wie wir es ja aus den frühen Apostelakten wissen, mit dem Entschluss zu einem zölibatären Leben verbunden war, hier eine wichtige Rolle spielte. Möglicherweise ist die Tatsache, dass mit Thekla im lykaonischen Christentum eine Frau zum christlichen Vorbild wurde, auch der Grund für ein weiteres interessantes Phänomen. Aus Lykaonien sind fast 20 Diakoninnen bekannt. Die entsprechende Anzahl auf männlicher Seite bilden ungefähr 60 Diakone, Subdiakone und Archidiakone. Trotz der deutlich höheren Anzahl männlicher christlicher Amtsträger, deren Hierarchie zudem noch viele Presbyter und zahlreiche Bischöfe umfasste, stellen die lykaonischen Christinnen damit die größte Gruppe von Diakoninnen in ganz Kleinasien, nämlich 2/3 der Gesamtzahl, die nach Sabine Hübners Zählung in ihrer 2005 erschienenen Monographie 32 betrug. Die zu Diakoninnen ernannten Christinnen waren nun einerseits Dienerinnen Christi und als solche, soweit das aus den Kirchenordnungen etwa für das 4. Jahrhundert ersichtlich ist, auch dem männlichen Klerus respektive den Diakonen unterstellt. Andererseits waren sie jedoch selbst Autoritäten, die sich um die weiblichen Teile der Gemeinde im Gottesdienst und auch sonst zu kümmern hatten. Es lässt sich anhand der Inschriften erkennen, dass dieses Amt in Lykaonien gerne Frauen aus Familien übertragen wurde, die nicht zu den unteren Schichten der Bevölkerung gehörten. Mindestens 7 von 18 Diakoninnen, allesamt aus dem Norden Lykaoniens, tragen lateinische Namen oder haben Verwandte mit lateinischen Namen, stammen also offenbar aus Familien mit einem wie auch immer gearteten römischen Hintergrund. Üblicherweise trugen lykaonische Christinnen in der Mehrzahl indigene Namen. Wenn wir die Diakone daneben stellen, dann entspricht hier der onomastische Befund den sonst für Lykaonien üblichen Strukturen. Hier überwiegen, wie auch sonst, die griechischen Namen, gefolgt von indigenen und lateinischen. Bei einer der Diakoninnen, Kelsa aus Thyriäum, lässt sich die Herkunft aus einer angesehenen römischen Familie durch die anderen dort angeführten Trianomina klar erkennen. Celser gehörte zur Familie der Pomponii. Die Diakonin Celser war Ehefrau des Septimius Pomponius Mnesitheos, dessen Vater denselben Namen und auch dasselbe Kognomen Mnesitheos trug. Dieser Theophorename Mnesitheos ist zwar kein genuin christlicher Name, dennoch lässt sich annehmen, dass der Name in Celsers Familie christlich konnotiert ist. Dieser Befund lässt zudem vermuten, dass Diakoninnen aus bereits christianisierten Familien stammten, vermehrt auch aus sozial besser gestellten Familien und aufgrund der damit verbundenen Autorität in ihr Amt kamen. Das lässt sich an einer weiteren Inschrift erkennen, die von einer Diakonin namens Paula gestiftet wurde. Paula betrauerte ihren verstorbenen Bruder Heladios und gab bei einem der lykaonischen Dorfdichter für diesen ein Grabgedicht in Auftrag. Die Inschrift enthält eine interessante Selbstbezeichnung der Diakonin und einen eschatologischen Ausblick, wie man ihn selten auf Inschriften in der Region findet. Paula, die Diakonin des allseligen Christus, errichtete mich, das Grab des lieben Bruders Heladios, fern der Heimat aus Steinen gebaut. Wächter des Leibes, bis schrecklich die Trompete erschallt und die Sterblichen zum Gericht Gottes erweckt. Paula, vermutlich nach dem Apostel Paulus benannt und daher aus einer christianisierten Familie, kam, wie ihr Bruder, offenbar nicht aus Sarajönü, wo die Inschrift gefunden wurde, sondern anderswoher. Sie nennt sich selbst eine Dienerin des allseligen Christus und verwendet mit allselig, pan makaros, ein Attribut für Christus, das sich sonst mit dieser Referenz vor allem in der zeitgenössischen patristischen Literatur findet, aber nicht auf christlichen Inschriften Lykaoniens. Die Inschrift beschreibt zudem mit den Worten, bis schrecklich die Trompete erschallt und die Sterblichen zum Gericht Gottes erweckt, in Anlehnung an biblische Metaphorik, also etwa 1. Thessalonicher 4,16 oder 1. Korinther 15,52, das letzte Gericht. Bedient sich dabei jedoch paganer Semantik, wie es allerdings zahlreiche metrische Epigramme aus der Region tun. Das Epigramm für Heladios ragt unter den lokalen Inschriften durch die Selbstpräsentation der Paula und durch diese lebendige metaphorische Gerichtserwartung hervor. Es spricht einiges dafür, dass Paula nicht nur zufällig in die Hände eines inspirierten Poeten geriet, sondern vermutlich selbst literarisch und theologisch gebildet und vermutlich ökonomisch gut versorgt war und ihrem Bruder, obwohl sie alleinstehend war, ein Grabgedicht stiften konnte. Ergänzt wird die Gruppe der fast 20 lykaonischen Diakoninnen übrigens noch um 3 Kanonissen, die sich als Jungfrauen oder Witwen einem zölibatären Leben widmeten. Zwar wissen wir insgesamt nicht viel über diese Kanonissen, aus dem 52. Brief des Basilius lässt sich jedoch schließen, dass zumindest diese von Basilius angeschriebenen kappadokischen Kanonissen vom Verfasser als gemeindliche Gruppe und auch als religiöse Gesprächspartnerinnen betrachtet wurden. Er informiert sie über seine Sicht des Homoousion und die Stellung des Heiligen Geistes im Verhältnis zu Vater und Sohn. Der Tenor des Briefes lässt erkennen, dass diese Themen von den Kanonissen diskutiert wurden. Die von Basilius angeschriebenen Kanonissen bildeten eine Gruppe, die sich durch asketische Lebensführung und offensichtlich auch Partizipation an der Diskussion theologischer Inhalte auszeichnete. Ob dies nun auch für die inschriftlich dokumentierten lykaonischen Kanonissen gelten kann, muss offen bleiben. Dass sie jedoch im Unterschied übrigens zu den Diakoninnen ein zölibatäres Leben führten, lässt sich aus den Inschriften erkennen. Was wir aus den Inschriften auch nicht erkennen können, ist, ob es in Lykaonien einen Witwen- und Jungfrauenstand in den Gemeinden gab, aber auf diesen können wir auch wieder aus den Briefen des Basilius an Amphilochius vom Ende des 4. Jahrhunderts schließen. Wir können also festhalten, dass wir eine relativ hohe Anzahl von Amtsträgerinnen in den christlichen Gemeinden Lykaoniens finden, wobei die Diakoninnen, von denen auch eine gewisse, wie man heute sagen würde, Führungskompetenz verlangt wurde, gerne aus sozial besser gestellten Schichten kamen. Christinnen konnten allerdings auch ohne ein Amt Verantwortung in den christlichen Gemeinden übernehmen. Ein wichtiger Punkt, anhand dessen sich Christinnen von ihrer paganen Umwelt unterscheiden konnten, ist ihr Engagement in der Armenfürsorge, die in den ersten christlichen Jahrhunderten ein typisch jüdisch-christliches Phänomen darstellt. Wir wissen zumindest von zwei Christinnen aus Nordlykaonien, die offensichtlich zur lokalen Oberschicht gehörten und sich eben durch ein derartiges Engagement in der Armenfürsorge auszeichneten. Ein lokaler Großlandwirt namens Zenon rühmt auf seiner für sich und seine Frau gestifteten Inschrift sich selbst als Besitzer vieler Herden und seine Frau Aurelia None als weithin hocherhabene, tüchtige Näherin der Armen. Ich zitiere: Sterblicher, der du an dem Grabhügel vorübergehst, lerne den kennen, der hier begraben liegt, den reichen Zenon mit den vielen Herden und den vielen Rindern. Zu Lebzeiten hat er selbst sich diesen Grabstein errichtet, zusammen mit der ehrwürdigen Gattin, die ihm Christus Jesus gab, Aurelia None, die weithin hocherhabene, tüchtige Näherin der Armen, untadelig und weise. Während Zenon sich durch seinen Viehbesitz und Reichtum hervorhebt, zeichnet sich seine Gattin durch ihre Tugend und ihren karitativen Einsatz aus. Übrigens haben wir hier mit der Beschreibung der Aurelia None als Gattin, die ihm Christus Jesus gab, eine ursprünglich homerische Formel vor uns, die christlich adaptiert wurde, um Christus als Brautführer zu beschreiben und die christliche Ehe damit unter die Autorität Christi zu stellen. Eine weitere Inschrift aus demselben Ort nennt eine weitere Näherin der Armen, Ptochon Trepteran. Die Armenspeisung ist ein typisch christliches Oberschichtenphänomen der Zeit, eine Eigenschaft, mit der sich nicht nur die vermögenden Christen hervortun und auf Gewinn gesellschaftlichen Ansehens hoffen, sondern eben auch ihre Ehefrauen, die mit dieser Tätigkeit auch im öffentlichen Bereich Verantwortung übernehmen. None und ihre Kollegin sind ganz offenbar Ehefrauen von reichen Viehbesitzern, die in Gdanmaa in diesem Ort zu Wohlstand kamen. Die beiden Frauen lassen nun die Armen an ihrem Wohlstand partizipieren, wobei sie von ihren Männern mit der Bezeichnung Näherin der Armen versehen werden, die vergleichbar ist mit der Bezeichnung Trophäus, mit der man Männern und Frauen, die der gesamten Stadt Lebensmittelspenden zukommen ließen, auf Paganeninschriften ehrte. In Lykaonien hatten also Frauen aus der Oberschicht einen offenbar nicht geringen Anteil daran, das Christentum für andere attraktiv zu machen. Christliche Frauen aus sozial gehobeneren Schichten lassen sich möglicherweise auch daran erkennen, dass sie Gräber und Inschriften nicht nur für ihren verstorbenen Ehemann, sondern auch für sich selbst stifteten. Während sich eine derartige Ergänzung auf den Inschriften von männlicher Seite aus relativ häufig findet, gibt es unter den von lykaonischen Frauen errichteten Inschriften nur ganze 7, die diesen Zusatz tragen. Die Stifterinnen der Inschriften tragen ebenfalls lateinische bzw. christliche Namen, einige ergänzt durch eine Filiation, die die Frau an einen bekannten Vater anbindet. Eine dieser Frauen, Severa, betont durch Hinzufügung eines Personalpronomens noch besonders, dass sie die Inschrift selbst errichtet hat, an Estesa Ego. Ich habe sie errichtet. Und unten finden Sie auch rot hinterlegt diesen Zusatz und für mich selbst. 2 dieser Frauen, die Inschriften für sich selbst errichten, sind allerdings Kanonissen, die ja zölibatär lebten und die Inschriften deswegen für sich selbst stifteten. Abgesehen von den Kanonissen betrachteten sich die anderen dieser Frauen offenbar nach dem Tod ihrer Ehemänner als Chefs ihrer Haushalte. Sie konnten die Grabsteine für sich selbst mitstiften, weil sie offenbar nicht gezwungen waren, aus ökonomischen Gründen eine zweite Ehe einzugehen. Wir können also zusammenfassen, dass Christinnen in Lykaonien in der Regel nicht anders dargestellt wurden und sich auch selbst nicht anders darstellten als nichtchristliche Frauen. Ebenso wie Christen wurden auch Christinnen gerne mit Attributen gepriesen, die ihr allgemein wertekonformes Leben unterstrichen. Vor allem in Nordlykaonien wurden dabei für das Verfassen von Grabinschriften Dorfdichter engagiert, die die Verstorbenen im Lichte der konventionellen Wertetradition mit Hilfe homerischer Sprache verewigten. Wenn die Grabsteine nicht ikonografisch als christlich markiert sind, sind Christinnen sehr häufig nur deshalb als solche identifizierbar, weil sie aus Familien christlicher Amtsträger stammen oder selbst Amtsträgerinnen waren. Die Anzahl von Diakoninnen in Lykaonien ist im Verhältnis zur Anzahl der für Kleinasien insgesamt inschriftlichen bekannten Diakoninnen dabei auffallend hoch. Bisweilen findet sich auf den Inschriften eine Betonung der Frömmigkeit, besonders bei den Diakoninnen. Abgesehen davon gibt es jedoch in Lykaonien eine bemerkenswerte Anzahl von Inschriften, die Frauen als Asketinnen beschreiben und damit die Askese als besondere Lebensform betonen, die eine spezielle Anziehung für Frauen gehabt zu haben scheint. Möglicherweise spielte hier die Thekla-Tradition lokal eine wichtige Rolle. Über die soziale Schichtung der lykaonischen Christinnen lässt sich zwar generell sehr wenig sagen, unter den Amtsträgerinnen scheint jedoch eine höhere Zahl von Frauen aus gehobeneren Schichten repräsentiert. In Nordlykaonien besonders aus Familien mit römischem Hintergrund. Ebenso sind die wenigen Christinnen, die sich in der Armenfürsorge engagierten, der wohlhabenden Schicht zuzurechnen. Hier entsprechen die Befunde der ansonsten in dieser Zeit zu konstatierenden Situation der Abhängigkeit der hervorgehobenen Funktion von Frauen von ihrer sozialen und ökonomischen Lage. Frauen aus der lykaonischen Oberschicht trugen dabei ganz offenbar zur Ausbreitung des Christentums in der Region bei. Dass das Bild, das wir anhand der Grabinschriften von den Christen und Christinnen nicht nur in Lykaonien entwerfen können, jedoch immer nur eine Seite, und zwar die schönere, einer Medaille zeigt, wird relativ schnell deutlich, wenn man weitere Quellen hinzuzieht. Für Lykaonien wären das etwa Briefe, die Basilius an seinen Freund Amphilochius von Ikonium schrieb und die uns sehr deutlich vor Augen führen, dass das Leben, das die Christinnen in der Zeit, aus der auch viele der Inschriften stammen, führten, durchaus auch zahlreiche Schattenseiten hatte. Basilius gibt Amphilochius hier nämlich Ratschläge, wie er mit Christinnen umgehen solle. Mit Christinnen, die abgetrieben haben oder anderen bei der Abtreibung geholfen haben, aber auch mit Ehebrecherinnen, misshandelten Frauen, geschweige denn mit Männern, die ihre Frauen ermordet haben. Doch das wäre das Thema für einen weiteren Vortrag und deshalb belasse ich es jetzt bei der Sonnenseite der Darstellung und schließe. Dankeschön.